Nun, ich bin nicht sonderlich erstaunt darüber. Ich habe selbst einige Jahre in Sydney gelebt und weiß, wie teuer Sydney ist. Insofern überrascht es mich nicht unbedingt. Aber die aktuellen Zahlen, 12,2 mal Median-Haushaltseinkommen ergibt den Median-Hauspreis in Sydney. Das ist schon jenseits von Gut und Böse.
Also sprich 88.000, das durchschnittliche Haushaltseinkommen in Sydney, und der Medianpreis 1.077.000. Mhm. Hongkong ist noch teurer. Warum?
Naja, wenn man sich Hongkong anschaut, die haben tatsächlich ein Problem mit Land. Das heißt, Hongkong kann sich nicht beliebig ausdehnen, da gibt es halt eine Grenze und darüber hinaus geht es halt nicht weiter. Bei australischen Städten ist das anders. Ich meine, Australien hat ja nun wirklich von Land genug. Das ist ein Land von der Größe eines Kontinents und trotzdem zahlt man in australischen Städten inzwischen so 70-80% des Hauspreises nicht für Bricks and Water, wie es immer so schön heißt, sondern wirklich für Land. Das heißt, es ist wirklich eine selbstgemachte Landknappheit in Australien, was wirklich schwer zu verstehen ist.
Viele, die selbst ein Haus haben, gerade in Sydney, aber auch in den anderen Städten, Melbourne, Adelaide, Perth, Brisbane und so weiter, auch da die Hauspreise inzwischen ins Unermessliche gestiegen. Viele freuen sich drüber. Ist es eine gefährliche Sache? Sollte man sich nicht freuen als Hausbesitzer?
Also ich denke, man sollte sich nicht freuen. Das ist natürlich für den individuellen Hausbesitzer vielleicht ein schönes Gefühl, wenn man auf dem Papier plötzlich so reich ist. Andererseits ist es natürlich eine ziemlich imaginäre Form von Reichtum. Denn wenn man irgendwo wohnen muss, muss man ja, selbst wenn man das Haus jetzt verkaufen würde, irgendwas Neues kaufen und würde dann im Prinzip das Ganze gleich, was man imaginär eingenommen hat, gleich wieder los. Außerdem werden viele Hausbesitzer, die ihr Haus irgendwann abgezahlt haben, merken, dass sie zum Beispiel dann ihren Kindern aushelfen müssen, wenn die versuchen, irgendwie in den Wohnungsmarkt einsteigen zu wollen. Also das ist eine Form von Reichtum, die vielleicht auf dem Papier ganz gut aussieht und einen vielleicht sich freuen lässt darüber, dass man eben mit seinem Haus einen ganz guten Schnitt gemacht hat auf die lange Sicht. Aber es hilft dem Land wirklich insgesamt nicht. Es ist ein wirklich eingebildeter Reichtum.
Schauen wir uns doch die Hauspreise in den anderen Städten an, den australischen, alle in den Top 20 und viele, wie gesagt, vor Los Angeles, London, San Francisco und New York. Melbourne zum Beispiel 740.000 der Medianpreis, in Adelaide 435.000 immerhin, in Brisbane 495.000 und so weiter. Warum sind diese Städte doch deutlich günstiger als Sydney? Gerade wenn wir das Beispiel Brisbane nehmen, das ist weniger als die Hälfte.
Naja, Sydney ist nach wie vor der Magnet für internationale Zuwanderung. Es ist nach wie vor ein großes Zentrum für die Geschäftswelt. Es ist ganz klar, dass man in solchen Städten mehr zahlen muss als, ich sag mal, in Anführungsstrichen in der Provinz. Was aber viel interessanter ist eigentlich, ist, dass auch in den Städten, die nun wirklich nicht Sydney oder Melbourne sind, die Preise stark angezogen haben. Und um das mal in Relation zu setzen, es gibt eine Faustformel, dass also wirklich die Hauspreise maximal das Dreifache des Haushaltseinkommens sein sollten. Dann spricht Demografia, die diese Studie gemacht haben, von Housing Affordability. Nun, das war auch ursprünglich so. Das war bis in die 80er Jahre hinein der Fall, auch in Sydney und in Melbourne und in Restaustralien sowieso. Aber inzwischen sind wir eben davon weit entfernt und wir haben für Sydney, wie gesagt, einen Faktor von 12, wir haben Melbourne Faktor von 9 und die anderen australischen Städte folgen relativ schnell dahinter. Das heißt, es gibt in keiner australischen Stadt wirklich mehr diese Art von Housing Affordability, die Australien noch bis vor 20, 30 Jahren mal ausgezeichnet hat.
Die Zinsen, auch darüber sollten wir sprechen, die bewegen sich ja im Moment auf Rekordtief, unter 4% für variable Hauszinsen, keine Seltenheit. Aber irgendwann ist doch dann mal Schluss. Wenn die Zinsen steigen, kommt dann der große Crash?
Das kann durchaus sein, dass sich einige Haushalte jetzt übernommen haben, die dann eben nicht mehr in der Lage sein werden, ihre Zinsen zu bedienen, sollten die Zinsniveaus sich wieder normalisieren. Also insofern, die Gefahr besteht durchaus.
Was wäre das für ein Rückgang? 10, 20, 40%?
Na, darüber kann man nur spekulieren. Das kann man auch jetzt nicht wirklich relativ gut vorhersagen. Wann das der Fall sein wird, das kann auch noch ein paar Jahre dauern. Aber viel interessanter ist doch eigentlich, dass es Australien nicht gelungen ist, einfach mit dem steigenden Nachfrage nach Wohnungen umzugehen. Es ist ja nicht so, dass jetzt die Zinsen alleine dafür verantwortlich wären, dass also die Wohnungspreise explodiert sind. Es ist einfach auch ein Mangel an Angebot im Wohnungsmarkt.
Und sehen Sie einen Trend, dass immer weniger Australier in Häusern wohnen werden und immer mehr in Wohnungen?
den Trend gibt es durchaus. Und das ist natürlich ein Trend, einfach auch dadurch bedingt, dass sich die Leute weniger leisten können und dass sie dann eben gezwungen werden, sich andere Wohnungsformen zu suchen. Das sind dann vielleicht junge Familien, die normalerweise gerne in einem Haus mit Garten gewohnt hätten, sich das aber nicht mehr leisten können und irgendwann halt sich in einem Apartment wiederfinden.
Letzte Frage, Dr. Oliver Hartwig. Würden Sie jetzt einem jungen Paar raten, ein Haus zu kaufen oder eher nicht?
Also ich wäre zumindest sehr vorsichtig, weil ich den Markt insgesamt für ziemlich überhitzt halte. Andererseits, ich hätte den gleichen Rat wahrscheinlich auch vor 4 oder 5 Jahren gegeben und wäre damit wahrscheinlich langfristig nicht so gut gefahren, weil die Preise doch noch weiter aufgegangen sind. Viel wichtiger ist eigentlich, sich zu fragen, was wir tun können, um Wohnungen wieder erschwinglich zu machen. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, die wir auch aufgezeigt haben in unseren Publikationen. Und man kann natürlich auch von Ländern lernen, die seit Jahrzehnten keine Hauspreissteigerungen gesehen haben, jedenfalls nicht über die normale Inflation hinaus. Ich denke da an Deutschland zum Beispiel. In Deutschland kann man aktuell noch Häuser kaufen für den gleichen Preis in realem Geld, den man 1980 bezahlt hätte. Also es ist möglich, über lange Zeiträume Wohnungen erschwinglich zu halten, Wohnraum erschwinglich zu halten. Von diesen Ländern müsste Australien lernen, von diesen Ländern müsste auch Neuseeland lernen. Aber in der gesamten englischsprachigen Welt haben wir tatsächlich das Maß und die Mitte für den Wohnungsmarkt verloren.
Mhm. Sie sagten Erschwinglichkeit, die Regierung könnte was machen, vielleicht 3 Dinge. Was könnte sie machen?
Okay, 3 Dinge. Man kann zum einen das Planungsrecht deregulieren und es leichter machen, einfach zu bauen. Das ist im Augenblick ein sehr komplizierter Vorgang, das wissen wir alle. Wenn wir versucht haben, eine Baugenehmigung zu bekommen, das dauert lange, das sind sehr komplizierte Verfahren, das könnte man durchaus leichter machen. Dann müsste man für die Kommunen einen Anreiz schaffen, tatsächlich Wohnraum auszuweisen. Im Augenblick sieht es ja so aus, sowohl in Australien als auch in Neuseeland, dass es bei Kommunen praktisch keine Anreize gibt, Wohnraum zu schaffen. Man lässt die Kommunen in der Regel allein damit, die Infrastruktur zu finanzieren für neue Anwohner. Und gleichzeitig gehen alle Steuern, die die neuen Anwohner eben erwirtschaften, in der Regel an eine höhere Form der Regierung, sprich an die Regierung der Staaten in Australien oder an die Zentralregierung. Das heißt, wir haben es einfach nicht geschafft, den Kommunen Anreize zu geben zum Entwickeln. Und der dritte Punkt, man kann darüber hinaus einfach auch versuchen, die Infrastruktur von den Kommunen komplett wegzunehmen und sie zu privatisieren. Das hätte zur Folge, dass die Kommunen gar nicht mehr sich darum bemühen müssen, das Geld aufzutreiben für neue, zum Beispiel Wasserverbindungen oder Straßen, sondern dass man das praktisch outsourced auf zum Beispiel wie in Amerika Municipal Utility Districts. Das führt dann dazu, dass es für die Städte auch einfacher wird, Wohnraum bereitzustellen, wo sie sich im Augenblick mehr sehr schwer tun damit. Also es gibt Möglichkeiten, den Kommunen etwas unter die Arme zu greifen und es einfacher zu machen, für die Kommunen Wohnraum auszuweisen. Und ich denke, das sollten wir machen.
Und Negative Gearing, die Abschaffung, würde das was bringen? Würde das die Erschwinglichkeit steigern?
Ich glaube nicht. Das ist im Grunde genommen ein Herumdoktern an Symptomen. Das eigentliche Problem ist tatsächlich, dass wir einfach nicht genügend bauen. Und da können wir zwar mit Negative Gearing experimentieren, wir können auch versuchen, andere Sachen auf der Demand-Seite einzuführen, aber letztendlich führt kein Weg dran vorbei. Warum der australische Wohnungsmarkt krankt, ist einfach ein Unterangebot und das müssen wir abschaffen.